Na, ich war natürlich entsetzt, dass zum dritten Mal im gleichen Jahrhundert Serbien von Deutschland angegriffen wird. Also das ist ja eine ganz alte Kriegsparole gewesen im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg. Und ich bin Politikwissenschaftler, der sich beschäftigt mit den Auswirkungen der Geschichte auf aktuelle außenpolitische Konzepte. Und da war es dann schon sehr auffällig, dass immer die sogenannten Völker, die mit den Nazis kollaborierten, auch später noch, auch noch vor 20 Jahren, als deutschfreundlich galten und dann die, die also auch schon im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft hatten, als deutschfeindlich galten. Das sind so merkwürdige Umstände gewesen der öffentlichen Diskussion. Und gerade bei dem Fall Kosovo haben wir da ein Beispiel, das überdeutlich ist. Man muss sich ja vor Augen halten, im Moment führt Deutschland den Sicherheitsrat der UN an, dass dieser Krieg eben in doppelter Hinsicht gegen die UN-Beschlüsse verstoßen hat. Es war also kein Krieg, der abgesichert war durch einen Beschluss des UN-Sicherheitsrats, was aber nach dem Grundgesetz eigentlich nötig ist, bevor man in einen Krieg zieht. Das heißt, hätte es damals irgendeine Kraft gegeben im Bundestag, die also eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht angestrengt hätte, dann wäre dieser Krieg als verfassungswidrig bezeichnet worden. Das ist völlig eindeutig. Und es gibt eine zweite Form der Verletzung von UN-Beschlüssen im Vorfeld dieses Krieges. Es gab nämlich den Beschluss der Vereinten Nationen, dass man Waffenlieferungen in das Kosovo unterbinden soll. Und Deutschland war damals der Meinung, dass man der UÇK, der nationalistischen, auf ethnische Reinheit orientierten Nationalbewegung, um jeden Preis also Waffen zur Verfügung stellen sollte. Und damit wurde eben auch sehr stark verstoßen gegen ein Postulat der Vereinten Nationen. Also es war so, dass Deutschland sich nicht nur verfassungswidrig an diesem Krieg beteiligt hat, sondern dass es bei der Anbahnung dieses Krieges eine führende Rolle gespielt hat.
Und werden wir genau im Laufe des Gespräches auch weiter darauf zu sprechen kommen, was Deutschland für eine Rolle in diesem Kosovo-Krieg gespielt hat. Dazu muss man ja sagen, dass eine deutsche Einflussnahme in Südosteuropa nicht erst mit 1999 begonnen hat, sondern diese Einflussnahme hat ja schon ja spätestens in den 80er Jahren begonnen. Sie haben die Kontinuitäten auch erwähnt, die noch weiter zurückgeführt haben. Aber wir können eben sehen, zum Beispiel 1991 hat beispielsweise Deutschland als erster Staat die Unabhängigkeit Kroatiens anerkannt. Also man hat da schon früh versucht, Einfluss auf das Geschehen innerhalb Jugoslawiens zu nehmen. Warum, denken Sie, war denn Jugoslawien für die deutsche Einflusssphäre so wichtig? Also, ja, was für eine Motivation, was für eine Interessenlage kann man da ja vermuten hinter der deutschen Seite?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das Ganze ja relativ irrational war. Es ging jedenfalls um die Position, dass man Jugoslawien betrachtet hat als einen Zwangsstaat, also einen multiethnischen Zwangsstaat. Und dass man den Völkern unter der Parole Selbstbestimmungsrecht der Völker einen Ausweg bahnen wollte aus diesem Zwangsstaat heraus. Das klingt alles für heutige Verhältnisse relativ unwirklich und das ist ja auch unwirklich, weil es natürlich möglich ist, dass verschiedene Nationen in einem Staat zusammenleben. Aber es war damals eben ein Vorbrechen der deutschen Außenpolitik zugunsten der Kroaten vor allen Dingen, die damals auch geführt wurden von einem Tutschmann, der also auch mit dem nationalsozialistischen Verständnis von Ustascher Regimen also viel zu tun hatte. Und es ging darum, sozusagen den Kroaten zu helfen, aus dem Vielvölkerstaat Jugoslawien auszubrechen. Allerdings hatte man vergessen zu regeln, dass auch die Kroaten dann Minderheitenrechte in ihrem Herrschaftsgebiet schützen müssen. Und dieses sogenannte Vergessen dieser Regel, dass man Minderheitenrechte schützen muss, hat dann dazu geführt, dass wirklich in Bosnien ein wahnsinnig blutiger Krieg entbrannt ist, der von hohen amerikanischen Regierungsstellen damals auch als Genscher's War bezeichnet worden ist, wo also auch nochmal diese Rolle des deutschen Vorbrechens in ein sehr negatives Licht gegossen worden ist. Aber zu Recht, meine ich.
Also das lässt einen eben auch sozusagen aufmerken, dass die jugoslawischen Zerfallskriege eben auch nicht mit 99 beginnen, sondern dass sozusagen ab dem Bosnienkrieg es da immer sozusagen sehr brutal auch wird und eben die deutsche Seite da einen erheblichen Einfluss hat. Nun war ja, wenn wir zurückkehren zum Kosovo-Krieg, die offizielle Begründung von deutscher Seite, dass man gesagt hat, ja, also die serbisch-jugoslawische Armee, die befindet sich im Kosovo, wo sie gegen die Befreiungsarmee des Kosovo kämpft. Sie hatten die UÇK schon angesprochen, eine Armee, die im Kosovo aus dem jugoslawischen Staatenbündnis lösen will. Das ist ja das, was sich eben seit 91 halt immer sozusagen in einem, ja, so in so einem Kettenprozess eigentlich anbahnt, dass eben immer mehr Teilrepubliken Jugoslawiens sich sozusagen unabhängig machen wollen. Jetzt hat man gesagt, okay, die serbisch-jugoslawische Armee, die befindet sich eben im Kosovo, und es wurde gesagt, es ist zu befürchten, dass es von serbischer Seite zu Menschenrechtsverletzungen kommen wird. Hintergrund war ja auch zum Beispiel das Massaker von Srebrenica 1995, was ja auch in der Öffentlichkeit noch präsent war. Und wir müssen sowas verhindern, dass sowas noch was passiert. Eben dazu ist dieser NATO-Eingriff erforderlich. Was sagen Sie denn zu dieser Begründung?
Na, erstmal hatten Sie ja gerade eben von einer nationalen Befreiungsarmee gesprochen oder Befreiungsbewegung, was die UÇK anbelangt. Und da muss man erstmal überlegen, was ist mit Freiheit hier gemeint? Freiheit für oder Freiheit von? Und was bei der UÇK entscheidend war, war immer das Freiheit von. Wir wollen frei sein von Juden, wir wollen frei sein von Roma, wir wollen frei sein von Serben, wir wollen frei sein von allem, was also diese ethnische Reinheit in unserem Herrschaftsbereich stört. Das ist das Konzept der ethnischen Reinheit, das also bereits in den 40er Jahren unter Nazi-Herrschaft verfolgt worden ist und das die UÇK dann auch in den 80er Jahren nochmal explizit proklamiert hat. Von daher würde ich also schon diesen Begriff Befreiungsbewegung in ein großes Anführungszeichen setzen. Es ist natürlich klar, dass Srebrenica und dieser Terror, der vorher existierte, auch von serbischer Seite, dass der dabei eine große Rolle gespielt hat. Allerdings kann man nachweisen, dass dieser Terror sozusagen gezielt geschürt wurde. Es wurde also mitgeteilt den UÇK-Leuten, wie viel Tote man sozusagen produzieren müsse, damit die NATO eingreift auf der Seite der UÇK und Kosovo aus dem jugoslawischen Verband herausholt. Also da gab es also auch tatsächlich gestellte Massaker. Ratschak war also eines der im Wesentlichen sogenannten Massaker, die den Kriegsverlauf dann mitbestimmt hatten. Und von daher muss man da ein bisschen auch aufpassen, inwieweit also jetzt humanitäre Krisen auch erzeugt worden sind, absichtlich, um jetzt die Weltöffentlichkeit nach Srebrenica dazu zu verleiten, sich auf diesen Krieg zugunsten der UÇK einzulassen und nicht zugunsten einer Regelung, die wirklich die Völkervielfalt in dieser Region berücksichtigt.
Im Rückblick ist es ja interessant zu sehen, dass die Begründung für den Einsatz der NATO auf eine ganz erhebliche Weise auch eine geschichtspolitische Dimension gehabt hat. Damals war ja die rot-grüne Koalition unter Schröder und Fischer an der Macht in Deutschland, und innerhalb der Grünen Partei hat die Frage, ob man für oder gegen diesen Kriegseinsatz ist, ja auch für ganz schön Trubel gesorgt. Joschka Fischer konnte damals seine Linie für einen militärischen Eingriff durchsetzen, und er hat zur Begründung in etwa sowas gesagt wie: die Grundlage seiner politischen Einstellung, seiner Politisierung bestehe darin, dass sich so etwas wie Auschwitz und Ähnliches nicht wiederholen dürfe. Und dieses Diktum erfordert eben gerade jetzt im Kosovo Konsequenzen, so Fischer damals. Was sagen Sie denn zu dieser Begründung eines Krieges von deutscher Seite?
Das war völlig absurd, und das ist also eine Verdrehung der Geschichte, weil es ja, wie gesagt, in der Tradition der deutschen Herrschaftspolitik steht, also immer wieder in den Serben das große Gegenüber, das große Feindvolk zu betrachten. Ich habe nochmal gefunden eine Stelle aus einer Bundestagsdebatte von April 1999, also fast vor genau 20 Jahren, 15. April. Da gab es einen Politiker der CDU, Karl Lamers, der damals sehr prominent war. Der hat es im Bundestag so erklärt: alle Völker dort wollen nicht gemeinsam in einem Staat zusammenleben. Und dann hat er weiter gesagt, die Stationierung von NATO-Truppen im Kosovo könnte nur ein erster Schritt zur Loslösung des Kosovo von Jugoslawien sein. In einem solchen unabhängigen Kosovo als Zwischenschritt zu einem Anschluss an Albanien würde mit Sicherheit kein Serbe mehr leben wollen, selbst wenn wir jedem von ihnen versprechen, ihm einen westlichen Polizisten an die Seite zu stellen. Und das wurde aber sozusagen als positiv betrachtet, dass man diese völkische Reinheit dort ausübt. Und es gab eben nach dieser Rede, nach diesem Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, einen spontanen Beifall bei allen Parteien, CDU, CSU, SPD, Bündnis 90, die Grünen und der FDP. Das ist im Protokoll des Bundestages vermerkt, dieser Beifall. Und es wurde dann also mit dieser ganzen Rede von Karl Lamers, dem CDU-Mann, wurde anschließend in der grünalternativen Tageszeitung Taz dokumentiert. Das heißt, da gab es sozusagen eine Allparteienkoalition, die sich plötzlich also in dieser Frage Jugoslawien gefunden hatte, auf Basis eines völkischen Konzepts. Und das ist schon ziemlich erschreckend, dass es dort keine relevanten Gegenstimmen im Bundestag gegeben hat. Und die Grünen gehörten eben zu denen, die da nun gerade ihre Regierungsfähigkeit demonstrieren wollten. Und ich glaube, dem Fischer war das ziemlich egal, um welches Thema es da gehen sollte. Hauptsächlich die Regierungsfähigkeit und die Fähigkeit, Außenminister zu sein in diesem Staat, wird also präsentiert. Ja. Es gab eine kleine Episode, die ich nie vergessen konnte. Die wurde später in der New York Times dokumentiert. Es gab damals immer, genau vor 20 Jahren, während die Kriegsziele in Serbien gesucht wurde, wo sollen die Bomben abgeworfen werden, gab es kleine Besprechungen, Telefonkonferenzen, an der die amerikanische Außenministerin Madeleine Albright, aber auch Joschka Fischer teilgenommen hatten. Und es wurde dann berichtet, dass also irgendwie bei Fischer, da waren immer so merkwürdige Laute zu hören, also so ein Aufstöhnen oder ein Jauchzer. Und dann fragte man sich bei so einer wichtigen Telefonkonferenz, wo es um Leben und Tod geht, was ist denn da mit Fischer los? Und das war so, er hat nebenbei ein Fußballspiel beobachtet und hat sich da sozusagen spontan auf das Fußballspiel eingelassen, obwohl es um Leben und Tod bei Menschen ging in Jugoslawien. Und das fand ich, ist so eine Episode, die sehr beängstigend eigentlich ist.
Sie haben schon sozusagen diese Begründung erwähnt, dass Jugoslawien eben so ein Konstrukt sei, das eben die Völker, die ja eigentlich unabhängig wollen, so zusammenzwingt. Und ich finde, da ist immer wieder auffällig, dass es da ja so große Parallelen auch zum Anti-Amerikanismus gibt, der ja auch immer sozusagen so als künstliches Konstrukt wird da Amerika dargestellt und als so ein Melting Pot, was nicht funktionieren könne und geschichtslos sei. Ich finde, so eine ähnliche Ideologie gibt es dann eben auch im Blick auf Jugoslawien. Jetzt haben Sie geschildert, im Bundestag gab es dann auf einmal eine große Einigkeit in der Frage von Jugoslawien und diesem Kriegseinsatz und es gibt Applaus von allen Seiten. Wie war es denn insgesamt in der Öffentlichkeit in der BRD? Inwiefern wurde das da vielleicht auch kritisch kommentiert oder gab es Gegenstimmen? Wie haben Sie damals die Debatten überhaupt in Deutschland wahrgenommen?
Ja, es gab sehr wenig Gegenstimmen. Also es war natürlich, also die Gruppen, also die ist damals hieß die Linkspartei PDS, die waren dagegen, gegen den Krieg. Es gab also in der Friedensbewegung, die aber schon sehr abgefallen war, nachdem die Unterstützung durch Moskau ausgefallen war nach 1989. Und da gab es natürlich Konferenzen und Veranstaltungen. Und ich habe da auch publiziert und auch auf Vorträgen meine Vorträge gehalten. Aber es war doch eine Minderheit, die man ignorieren konnte. Und im Großen und Ganzen ist dieser Krieg sozusagen in öffentlichen Medien dargestellt worden als etwas, wo Deutschland keine Mitverantwortung trug, sondern reingeschlittert ist und die Amerikaner die Hauptverantwortung gehabt hätten. Was aber, wenn man die Entstehungsgeschichte dieses Krieges genau analysiert, absolut daneben ist, also was einfach mit den Fakten nicht übereinstimmt. Denn die Amerikaner, die wollten damals eigentlich auch, dass die UCK keine Waffen bekommt. Und es gab verschiedene, der Holbrooke, der damals noch der Emissär war, der Amerikaner für die ganze Balkangeschichte, Richard Holbrooke, der hatte in Bonn damals, war noch Bonn und nicht Berlin, die Bundeshauptstadt, vorgesprochen mit dem Ziel, dass die deutsche Politik sich anschließt der internationalen Meinung, dass man die Waffenlieferung an die UCK unterbinden müsse. Und da ist er auf Granit gestoßen. Und später haben dann die Amerikaner sozusagen gute Miene zum bösen Spiel gemacht und die ganze Geschichte mit unterstützt, weil sie eben die Deutschen auch nicht daran hindern konnten, weiterhin die UCK zu bewaffnen. Und also diese ganzen Dinge, die waren damals schon offenkundig, aber es wurde unter einem anderen Vorzeichen diskutiert, nämlich unter dem Vorzeichen, dass es ein notwendiger humanitärer Krieg sei, um größere Kriegsverbrechen zu verhindern. Dass die Chance vorher ausgeschlagen worden ist, eine andere Art von Lösung zu finden, nämlich indem man diese UCK da eindämmt und diesen radikalen Nationalismus in seine Schranken weist, diese Möglichkeit wurde in der Öffentlichkeit in Deutschland nicht ernsthaft diskutiert.
Nun betonen Sie, dass Deutschland eben in diesem Krieg vorgeprescht ist und die USA eher widerwillig gewesen sind. Ja. Da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil mir das auch nicht ganz leicht fällt, das zu verstehen, dieses, was da passiert ist. Weil wenn man davon ausgeht, sozusagen, dass Deutschland da die entscheidende Kriegspartei gewesen ist, dann muss man ja trotzdem sehen, es war ja sozusagen ein Einsatz der NATO. Und spielen ja die USA doch auch noch eine erhebliche Rolle. Also das spricht ja vielleicht für irgendwie eine Machtverschiebung auch innerhalb der NATO. Oder ich bin mir eben nicht ganz sicher. Also was für eine Interesse oder was für eine Rolle haben denn dann eben die USA da gespielt, die ja doch irgendwie auch mitgemacht haben?
Ja, die USA, das war ja unter Clinton, unter Bill Clinton und das war 1999, also das war also relativ kurz in dieser Phase, als der Kalte Krieg vorbei war. Wo wird sich die NATO hin entwickeln? Also hat sie weiter eine Existenzberechtigung? Die Amerikaner, die wollten diese Existenzberechtigung der NATO auf keinen Fall in Frage stellen lassen. Und es war sozusagen die Befürchtung, dass die NATO darunter leiden könnte, wenn sich die Amerikaner an diesem Krieg nicht in dieser Form beteiligen. Also von daher haben sie dann irgendwann eingelenkt und sind sozusagen ja auf die Idee gekommen, sich dann an die Spitze zu stellen. Und ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, dass die Amerikaner da die schlimmsten Verbrechen begangen hatten mit der Bombardierung von Serbien. Und die Deutschen sozusagen dann beim konkreten Krieg also mehr an zweiter oder dritter Stelle standen. Aber mein Buch interessiert sich eben für die Anbahnung des Krieges. Also wie kam es überhaupt dazu, dass diese Situation entstand? Und da wurde eben die UCK auch darin bestärkt, sozusagen provokante Massaker zu verüben, die dann zu Gegenschlägen geführt hatten, die man auch nicht verteidigen darf, also seitens Serbiens. Und diese Gegenschläge wurden dann also in den Medien massiv also aufgedonnert und als Legitimation für den Kriegseintritt missbraucht.
Wir werden hier bei Radio Korax in den nächsten Wochen auch den genaueren Verlauf des Kosovo-Krieges und auch sozusagen detailliert vielleicht auch was vorher geschah, noch in weiteren Gesprächen in den Blick nehmen und auch über die Folgen dieses Krieges sprechen. Das sind ja Folgen, die auch bis heute noch reichen. Abschließend an Sie vielleicht nur noch die Frage, was für eine Rolle spielt dieser Krieg für Sie im Rückblick, auch was die deutsche Beteiligung betrifft? Also was für eine politische Bedeutung hat dieses Ereignis vor 20 Jahren, vielleicht eben auch im Hinblick auf Entwicklung deutscher Außenpolitik?
Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil einige Parameter der deutschen Außenpolitik sich auch geändert haben. Also das Völkische wird heute in der deutschen Politik nicht mehr betont. Also stattdessen ist tatsächlich mehr also die Idee des bunten Deutschlands dominant geworden. Von daher hat das auch natürlich gewisse Auswirkungen auf die Außenpolitik und es ist ja ganz interessant zu beobachten, dass im Grunde genommen jetzt im Moment Frau Merkel diejenige ist, die dagegen antritt, dass also sich diese ethnische Bereinigung im Kosovo weiter verstärkt, indem man die Grenzen also entsprechend der Völkergruppierungen zieht und neue Grenzen überhaupt dort einzieht. Das ist also ein Stück weit eine gewisse Umkehrung dessen, was vor 20 Jahren passiert ist. Von daher bin ich da ein bisschen vorsichtig, was jetzt Analogien zur Gegenwart anbelangt. Auf jeden Fall war damals die deutsche Außenpolitik auf einem ganz gefährlichen Kurs. Und es gab aber in Deutschland keine Debatte darüber. Und das ist das, was ich heute auch noch sehe, dass die Außenpolitik weiterhin, und es gibt ja viel, also Irrläufe, also die ganze Haltung Deutschlands zum Iran zum Beispiel ist völlig absurd, widersprüchlich, katastrophal, aber es gibt darüber keine öffentliche Diskussion. Und diese öffentliche Diskursanalyse, die dann durch die Zeitung passiert, das ist alles noch so wie unter Wilhelm dem Zweiten. Also dass man der Exekutive die Außenpolitik überlässt und schön brav nachtrottet und alles macht, was die da oben sagen. Und da meine ich schon, dass da eine Kontinuität existiert, dass man also sich um Außenpolitik in Deutschland ganz anders streiten muss. Und diese Streitkultur fehlt heute auch.